Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde, freuen uns, dass Sie wieder da sind, mit uns Gottes Wort zu hören. Wir begrüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Lukas 21. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ein wunderbarer Vers. So können wir jubeln, weil Jesus schon gekommen ist in diese Welt und das Sündenproblem beseitigt hat durch seinen Tod am Kreuz, weil er für uns starb, für unsere Schuld, dass wir frei sein können und zu seinem Reich gehören können. Und wenn es jetzt heißt, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, dann wissen wir, er kommt wieder. Wir haben einen Herrn, der uns täglich nahe ist, aber sein Wiederkommen ist auch nahe. Und das ist unsere große Hoffnung, dass er dann allem Leid ein Ende macht und sein Reich auch hier aufbaut. Und diese Hoffnung, diese Sehnsucht, diese Bitte, komm doch endlich, die finden wir auch in dem Psalm 80. Das ist der Wochenpsalm, der auch heute gebetet wird in den Kirchen. Der Wochenpsalm, Psalm 80, und wir beten jetzt einige Verse daraus. Es ist eigentlich ein Israel-Psalm, aber er gilt uns auch. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, der du thronst über den Cherubim. Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe. Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Herr Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes? Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. Gott Zebaoth, wende dich doch, schau vom Himmel und sieh, nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen, lass uns leben. So wollen wir deinen Namen anrufen. Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Wir wollen beten. Und Herr Jesus, du kennst auch die Sehnsucht in unserem Herzen. Ach, dass du doch kommst, dass du wiederkommst und dem Leid ein Ende machst und dass wir dann bei dir sein dürfen, alle Zeit. Aber wir danken dir auch für diese herrliche Zukunft, auf die wir zugehen. Und du kommst auch jeden Tag zu uns. Auch dafür möchten wir dir von Herzen danken. Du bist ein naher Gott und Heiland. Du weißt, wo wir dein Heil brauchen. Sei auch unser persönlicher Heiland darin. Und danke, dass du nahe bist, auch jetzt hier mitten unter uns. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du da. Hab Dank dafür. Und wir bitten dich um ein offenes Herz für dein Wort. Segne du das Reden und segne unser Hören. Amen. Jetzt singen wir noch ein weiteres Lied, das hier an der Leinwand erscheint. Dies ist die Nacht, da mir erschienen.
Auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Bibelstunde. Schön, dass Sie da sind. Ich muss sagen, mich hat die erste Strophe dieses Liedes von Caspar Friedrich Nachtenhöfer, das wir gerade miteinander gesungen haben. Es ist übrigens das einzigste Lied, das wir von ihm in unserem Gesangbuch haben. Mich hat es neugierig gemacht. Und ich habe mich gefragt, was hat diesen Mann, der von 1624 bis 1685 lebte, bewogen, zu sagen, das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Ich habe mich gefragt, was war wohl für eine Dunkelheit in Nachtenhöfers Leben. Kaspar Friedrich Nachtenhöfer wurde am 5. März 1624 als Sohn des Salzherrn und Rechtsanwaltes Nachtenhöfer in Halle geboren. Ein Jahr nach seiner Geburt erreichte der Dreißigjährige Krieg seine Heimatstadt. Und seine Heimatstadt verwandelte sich von dem Augenblick an in ein riesiges Heerlager. Das Wort, das Nachtenhöfer in seiner Kindheit und Jugendzeit am meisten hörte und auch selber gebrauchte, war das Wort Krieg. Nachtenhöfer hat dann später in Leipzig Theologie studiert, aber Kunst und Wissenschaft galten zu jener Zeit nichts, beziehungsweise wenig, muss man sagen. Ein Tischler oder ein Maurer oder ein Hofschmied waren mehr wert als Theologen. 1648 kam es dann schließlich nach 30 Jahren Krieg, Not, Elend, Angst, Hunger, Grausamkeit zum sogenannten Westfälischen Frieden. Und nun galt es, die zerstörten Dörfer und Städte wieder aufzubauen, die verwüsteten Felder zu bestellen, die verrohten Gemüter der Menschen wieder empfänglich zu machen für Menschlichkeit und Sitte. Und dazu bedurfte es jetzt der Geistlichen, die man während des Krieges nur mit Hohn und Verachtung bedacht hatte. Nachtenhöfer wurde dann Pfarrer und übernahm eine Pfarrstelle in Meder. Das war ein kleiner Ort in Oberfranken in der Nähe von Coburg und Bamberg gelegen. 1656 bekommen die Eheleute eine Tochter und einige Zeit später auch einen Sohn. Und das Glück der Pfarrfamilie schien vollkommen, bis unvermittelt Unheil über das Pfarrhaus hereinbricht. Bei der Geburt des dritten Kindes stirbt Nachtenhöfers Frau. Nachtenhöfer heiratete ein zweites Mal, aber auch seine zweite Frau stirbt an der Geburt eines Kindes. Nachtenhöfer gibt sich nach außen hin gefasst, aber sein Wesen verändert sich. Er wird schweigsam und abweisend, mürrisch und unzugänglich. Er zweifelt nicht an Gott, aber er zweifelt an Gottes Liebe. Und so sitzt er oft stundenlang untätig und wie gelähmt in seinem Studierzimmer. Als es Advent wird, lastet immer noch tiefe Traurigkeit über dem Pfarrhaus. Wie soll er der Gemeinde die Liebe Gottes verkündigen, wenn er selbst nicht mehr daran glaubt? In tiefer innerer Zerrissenheit liest er den Predigttext für diesen Sonntag. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und da ist es ihm, als falle plötzlich ein zündender Funke in seine verdüsterte Seele, als vernähme er diese Botschaft zum allerersten Mal. Wie hatte er nur daran zweifeln können? In ihm war es dunkel gewesen, so dunkel, dass er nichts mehr erkennen konnte. Und nun wurde es mit einem Mal hell. Das Licht wurde immer strahlender. Es leuchtete heller wie tausend Sonnen. Eine unaussprechliche Freude erfüllte Nachtenhöfer in seinem Inneren. Er begreift, was Weihnachten bedeutet. Aus Liebe zu mir hat Gott seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt. Nie mehr hat Nachtenhöfer diese Stunde in seinem Leben vergessen. Aber der Tod seiner zweiten Frau war noch gar nicht das Ende seiner Prüfungen. Seine Schwester, die ihm eine Zeit lang den Haushalt versorgt hat, und zwei seiner Kinder starben einige Jahre später kurz hintereinander. Es gab eigentlich kein Leid, des Nachtenhöfer erspart geblieben wäre. Und schließlich geht auch seine dritte Frau vor ihm in die Ewigkeit. Aber in Caspar Friedrich Nachtenhöfer war eine tiefgreifende Änderung geschehen. Er konnte sein Leid aus der Hand seines Herrn annehmen. Sein Glaube kam nicht mehr ins Wanken. Er wusste sich trotz allem Elend geborgen in einem Frieden, der höher war als alle Vernunft. Ein anderer Liederdichter hat Nachtenhöfers Erleben in seinem Lied so ausgedrückt: Wer auch durch Nacht und Dunkelheit es wagt, ihm zu vertrauen, wird siegend über Not und Leid des Lichtes Fülle schauen. Denn Gottes Wege enden nie in auswegloser Nacht. Siehst du ihn einst von Angesicht, dann rühmst du seine Kraft. Und in der ersten Strophe seines Liedes ermutigt dieser Liederdichter: Vertrau von Herzen deinem Gott und halte ihm nur still, der aus dem Dunkel deiner Not ins Licht dich führen will. Dunkelheit. Wer von uns kennt nicht Dunkelheit in seinem Leben? Wo sich Wolken auf Wolken türmen. Die Gründe sind sicherlich bei jedem von uns wieder unterschiedlicher Art. Es mag eine schwere Diagnose sein. Es mag ein ungelöster Konflikt in der Familie sein oder am Arbeitsplatz. Persönliche Schuld und manch anderes. Es will uns vieles niederdrücken. Und es drückt uns auch in unseren Tagen vieles nieder. Wenn wir an das Kriegsgeschehen in der Ukraine denken, an die Menschen dort oder an die Teuerung in unserem Land, die Ungewissheit und Unsicherheit, wie es weitergehen wird, bei uns persönlich, aber auch weltweit. Auch König David kannte finstere Zeiten in seinem Leben. Und so betet er in Psalm 23: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Und dann hat mich's aber auch so gefreut, dass dieser David an anderer Stelle bekennt: Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Es ist wirklich beides in unserem Leben, diese Dunkelheit, die uns nicht erspart bleibt oft, aber auch dieses andere wissen zu dürfen: Der Herr, mein Gott, er ist in der Lage, Finsternis wieder Licht zu machen. Das durfte der David erleben, wie Gottes Gegenwart immer wieder ein hellstrahlendes Licht in sein Leben und in seine dunklen Zeiten hineingab. Auch der Prophet Micha weiß was davon zu sagen: Ob ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Diese biblischen Zeugnisse, aber auch gerade Nachtenhöfers Lied und Erleben, das hat mir Mut gemacht. Es hat mir Mut gemacht, dass Gottes Gegenwart auch meine und ihre Dunkelheit hell machen wird und hell machen will. Und dass er sie und mich in unseren Dunkelheiten nicht vergessen und verlassen hat. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. So hat es einst auch der Prophet Jesaja in Jesaja 8, Vers 23 seinem Volk verkündigt. Weihnachten. Weihnachten, das Fest, auf das wir jetzt in Riesenschritten zugehen. Man bezeichnet dieses Fest auch als das Fest des Lichtes oder als das Fest der Liebe Gottes. Aber ich glaube, dass zu keiner Zeit der Gegensatz zwischen Dunkelheit und Licht so deutlich wird wie in dieser Zeit und wie an diesem Fest. Wie viel Einsamkeit, wie viel Not und wie viel Elend wird gerade an Weihnachten sichtbar. Und wie viel Leid durch Trennung und Streit in den Familien. Wie viel Dunkelheit und Finsternis herrscht in unserer Welt und wie viel falsches Licht, das uns blenden will. Licht, das unsere Dunkelheit nicht wirklich vertreiben kann und vertreiben wird, das eigentlich nur noch mehr Schatten auf unser Leben wirft. Nachtenhöfers Lied und viele andere Weihnachtslieder weisen uns auf ein anderes Licht hin. Das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine, in unsere Dunkelheit. Und dieses Welt- und Himmelslicht weicht 100.000 Sonnen nicht. Dieses Licht des Nachtenhöfers in seiner großen Not und in seiner persönlichen Dunkelheit beim Lesen des Predigttextes für sich neu entdeckt hat, war eine Person, war Jesus. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er zu ihrer Errettung seinen einzigen Sohn für sie gab. Er wurde Mensch für uns. Deshalb feiern wir Weihnachten. Und Jesus ist dieses Licht für diese Welt. Er ist dieses Licht für jeden Menschen bis zum heutigen Tag. Und wo er mit seinem Evangelium eindringt, da wird die Macht der Finsternis gebrochen. Er will es sein für sie, wenn sie vielleicht noch vor dem Schritt ins Licht Gottes stehen, um es mit den Worten der Bibel zu sagen, noch in der Finsternis wandeln, also fern von Gott sind. Und er will es sein für sie, wenn sie schon lange ein Kind Gottes sind und als ein Kind Gottes leben und vielleicht gerade in einer inneren oder äußeren Dunkelheit stecken. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus von sich. Und er fährt dann fort in Johannes 8. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und um es nochmal in einer neueren Übersetzung zu sagen, wer mir nachfolgt, der braucht nicht in der Finsternis umherirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Jesus ist dieses einzige wahre Licht, das wir brauchen. Er gibt uns Orientierung in unserer Zeit und Welt. Er schenkt uns neue Kraft und Hoffnung. Und er kommt hinein in unsere Sorgen um geliebte Menschen, in unsere Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Er kommt hinein in die Nöte der Krankheit und des Alters. Es gibt nichts, wo er nicht hineinkommen könnte und wollte. Und wie Gott bei der Erschaffung der Erde Licht und Finsternis voneinander getrennt hat, so möchte er es bei jedem Menschen tun. Dunkelheit und Finsternis sind ja in der Bibel auch ein Bild für Sünde, Leid und Not. Und Gott hat einen wunderbaren Schöpfungsplan. Licht sollte in der Welt sein und genauso gehört zu seinem Schöpfungsplan, zu seinen Gedanken. Licht sollte auch im Inneren des Menschen sein. So schreibt der Paulus in 2. Korinther 4, Vers 6, der Gott, welcher aus der Finsternis Licht hervorleuchten hieß, der hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Können wir das sagen? Der Gott, der aus der Finsternis Licht hervorleuchten hieß, der hat es auch in meinem Herzen Licht werden lassen? Es ist etwas Entscheidendes. Es ist das Entscheidende in unserem Leben, dass dieses Licht in unser Leben kommt, dass wir Kinder des Lichtes werden. Die zweite Strophe des Liedes, das wir gerade vorhin gesungen haben, die fordert uns auch dazu auf, Lass dich erleuchten, meine Seele. Versäume nicht den Gnadenschein. Der Glanz in dieser kleinen Höhle streckt sich in alle Welt hinein. Er treibet weg der Höllenmacht, der Sünden und des Kreuzes Nacht. Lass dich erleuchten, meine Seele, versäume nicht den Gnadenschein. Es ist etwas Wunderbares, wenn dieses Licht in unser Leben hineingefallen ist und wir sagen können, ich war einst Finsternis, aber jetzt bin ich Licht in dem Herrn. Oder wenn wir sagen können, der Herr, mein Gott, hat meine Finsternis Licht gemacht, hat es wieder hell gemacht in meinem Leben. Und dieses Licht, das möchte uns immer mehr durchdringen und jede Finsternis in uns vertreiben. Es ist das Licht der Wahrheit. Es ist ein reinigendes Licht. Denn auch als Kinder des Lichtes können wir wieder in der Finsternis wandeln. Und auch als Kinder des Lichtes können wir dunkle Stellen bei uns dulden und bestehen lassen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wir brauchen täglich dieses ins Licht gestellt werden. Sei es unsere Gedanken, sei es unsere Worte, sei es unsere Handlungen. Und dazu haben wir das Wort Gottes. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und nur im Licht können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und nur im Licht können wir auch Gemeinschaft untereinander haben. Ein Leben im Licht, das schließt ein, dass ich mich von Dingen trenne, die nicht zu ihm passen. Das heißt von erkannter Sünde. Und Gott hat einen ganz einfachen Weg für uns dafür geschaffen. So schreibt es der Paulus im Epheserbrief, alles was offenbar wird, das ist Licht. Alles was wir ans Licht bringen und was wir aussprechen, vielleicht auch manchmal vor einem Menschen unseres Vertrauens, darauf hat die Finsternis kein Anrecht mehr. Und jeden Morgen darf es unsere Bitte sein, lass mich heute in deinem Licht leben. Lass mich heute in deinem Licht leben. Der Herr erhört gern eine solche Bitte und er wird uns Schritt für Schritt in sein Licht führen und zeigen, wie er uns sieht. Wir dürfen Lichteskinder sein. Lichteskinder und als solche dürfen wir wandeln in unserer Umgebung. Und dazu wäre es jetzt schön, wenn wir den Kanon mit der Schwester Renate vielleicht singen könnten, mache dich auf und werde Licht.
Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.
Mir geht es immer so, dass es mir wichtig ist, auch zu verstehen, was verbirgt sich eigentlich hinter solchen Begriffen. Leben als ein Kind des Lichts oder Leben im Licht. Wie sieht denn das praktisch aus? In meinem Leben, in Ihrem Leben, ich weiß nicht, was Sie mir jetzt antworten würden. Vielleicht beantwortet sich jeder auch diese Frage mal in seinem Herzen. Wie sieht das bei mir aus? Ich sage Ihnen mal das, was ich mir notiert habe. Ich habe mir dazu gesagt, wenn ich leben will als ein Kind des Lichtes, dann möchte ich so leben, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Und dann möchte ich auch mein Leben so führen, dass er Freude daran haben kann. Und dass es miteinander, jetzt trifft es jetzt, was ich sage, nicht auf mich zu, das Miteinander in Ehe, Familie, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde von Güte und von Gerechtigkeit und von Wahrheit geprägt ist. So hat es Paulus in Epheser 5, Vers 8 und 9 gesagt. Eine andere Antwort war mir, indem ich mich von Gottes Wort, auch vom Vorbild meines Herrn und vom Heiligen Geist bestimmen lasse. Und ich habe mich an der Stelle erinnert an ein Büchlein, das mich schon viele, viele Jahre begleitet. Vielleicht kennen es manche. Es ist ein Buch von Festo Kevencere. Er war in den 80er Jahren Bischof in Uganda und er hat das Buch geschrieben oder über sein Leben geschrieben, mein Leben soll sein Spiegel sein. Mein Leben soll sein Spiegel sein. Er hat mit zur ostafrikanischen Erweckungsbewegung gehört und Kennzeichen dieser Erweckungsbewegung war ein Leben im Licht. Und er hat jetzt in seinem Büchle ganz praktisch geschrieben, erzählt, wie das bei ihm aussah, zum Beispiel in seiner Ehe. Und ein Beispiel lese ich Ihnen jetzt vor. Wenn zwei Leute einander lieben und zusammenleben, dann kommt es auch zu Reibereien, so auch bei uns. Die Dinge, die sich da einschleichen, mögen ganz unscheinbar sein, aber sie sind Jesus unähnlich. Wir haben in Afrika ein Insekt, das sich ganz zusammenrollt, wenn man es berührt. So bin ich auch. Wenn zu Hause einmal Sand ins Getriebe geraten ist, dann ziehe ich mich allzu oft in mich selbst zurück, sage nichts und hoffe, dass meine Frau nichts merkt. Aber sie merkt es. Sie merkt es, Gott sei Dank. Wir wissen beide, dass wir den Heiligen Geist betrüben, wenn wir auf etwas sitzen bleiben, was nicht vergeben ist. Und jetzt ein Beispiel dazu. Eines Tages bereiteten meine Frau und ich uns auf eine christliche Wochenendfreizeit vor. Abends setzten wir uns hin und sprachen darüber, was wir im Auto mitnehmen sollten. Das ging ganz gut, bis sie etwas Bestimmtes vorschlug und ich sagte, nein, ich glaube nicht, dass wir das mitzunehmen brauchen, Liebling. Ich erwartete, dass sie sagen würde, ist gut, Schatz. Doch stattdessen erklärte sie mir lang und breit, warum wir es doch brauchten. Ich setzte ihr auseinander, warum wir es nicht brauchten. Je mehr wir redeten, desto mehr entfernten wir uns voneinander. Schließlich wurde es Zeit, schlafen zu gehen. Ich legte meine Waffen nieder und sie legte ihre Waffen nieder. Unsere kurzen Gebete waren kalt und unbeteiligt, so gingen wir zu Bett. Sie schlief, wie schön für sie, aber ich schlief nicht. Um Mitternacht meinte ich, den Heiligen Geist sprechen zu hören, Festo, und ich sagte, ja, Herr, du schläfst nicht. Nein, Herr, und du bist natürlich sehr heilig und deine Frau ist ein schlimmer Sünder. Oder leidest du vielleicht um deiner Frau willen? Klagst du sie nicht in Wirklichkeit an? Du hast deine Frau in die Kälte geschickt und nun fühlst du dich miserabel. Du bist unnötig hart gewesen. Jetzt muss Schluss sein mit der Rederei. Ich sagte, ja, Herr, was soll ich denn tun? Du musst um Vergebung bitten. Also sagte ich am Morgen, Liebling, es tut mir leid, ich habe es schrecklich finster gemacht. Bitte vergib mir. Und ob sie mir vergab, sie sagte, nein, es war meine Schuld, ich hätte mich nicht so aufregen sollen. Das Licht schien wieder in unsere Dunkelheit und der Friede kehrte ein. Wir umarmten uns und sangen im Schlafzimmer und dann gingen wir nach draußen, um den Wagen zu packen. Als sie jenes bewusste Ding einpackte, da fragte ich mich, warum wir uns bloß darum gestritten hatten und wir fuhren fröhlich im Herrn los. Es sind oft so Kleinigkeiten, Glitzekleinigkeiten, die es dunkel machen in unserem Leben. Aus diesem Beispiel wurden wir auch noch einmal zwei Antworten wichtig, wie ein Leben im Licht aussehen darf. Das erste, indem ich auf das Mahnen des Heiligen Geistes höre, und das zweite, indem ich Vergebung lebe. Kinder ohne Fehl sollen wir sein, mitten unter einem verdrehten und verdorbenen Geschlecht. Sollen und dürfen wir leuchten, leuchten wie Himmelskörper, leuchten wie Sterne. Dürfen wir eine lebendige Verkörperung des göttlichen Lebenswortes sein, so sagt Paulus im Philipperbrief. Ich habe gedacht, so ein herrliches Ziel hat Gott für uns. Durch uns darf auch unsere Umgebung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes kommen. Und Paulus zeigt uns auch, wie unsere Leuchtkraft erhalten bleibt. Er schreibt im Philipperbrief weiter, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Man steht heutzutage in großer Gefahr, das Wort des Lebens oder zumindest Teile davon loszulassen. Es wird uns von verschiedenen Seiten immer wieder eingeredet, dass wir dies oder jenes Wort doch heute so nicht mehr sagen oder verstehen darf. Petrus ermutigt uns in seinem Brief, umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört, denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht. Wenn wir uns vom Fundament, wenn wir uns von der Gültigkeit des Wortes Gottes abwenden, verlieren wir unsere Strahlkraft. Zinzendorf hat es so ausgedrückt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Wir sind berufen, nicht nur selbst Licht zu sein, sondern auch andere aus der Finsternis ins Licht Gottes zu führen. So einen herrlichen Auftrag haben wir als Kinder Gottes, als Kinder des Lichtes. Und diesen Auftrag dürfen wir gerade auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit wahrnehmen, indem wir es anderen weitersagen, wie gut es ist, Jesus als das Licht des Lebens zu kennen und mit ihm zu leben. Und indem wir mit unseren Weihnachtsgeschenken auch die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Jetzt in dieser Zeit sind die Menschen offen und da können wir Gelegenheiten wahrnehmen. Und zum Schluss noch ein paar Gedanken zur letzten Strophe dieses Liedes. Ich lese Ihnen gerade noch einmal. Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne, bestrahle mich mit deiner Gunst. Dein Licht sei meine Weihnachtswonne, und lehre mich die Weihnachtskunst, wie ich im Lichte wandeln soll und sei des Weihnachtsglanzes voll. Und lehre mich die Weihnachtskunst. Ob Sie die Weihnachtskunst schon beherrschen? Ob wir wissen, was ich mit dieser Weihnachtskunst auf sich hat? Die Antwort, die uns Nachtenhöfers Lied gibt in der letzten Strophe, ist eigentlich eine Bitte. Er sagt, drum Jesu, schöne Weihnachtssonne, Bestrahle mich mit deiner Gunst. Dein Licht sei meine Weihnachtswonne. Das ist eine Bitte, die er hat. Nachtenhöfer hat seine traurige Seele Jesus ausgesetzt, wie ein Patient, der sich vor eine Höhensonne oder vor ein Rotlicht setzt. Nachtenhöfer ließ sich von Jesus anstrahlen. Es sind ja Bildworte in dichterischer Sprache, aber ich habe sie für mich so übersetzt. Nachtenhöfer sog Gottes Liebe, seine Zuwendung, die er uns in seinem Wort zuspricht, auf wie ein Schwamm. Er ließ sie in sein Herz fallen. Er nahm sie für sich persönlich. Und so wurde für ihn in diesem Jahr ganz neu Advent und Weihnachten. Die Weihnachtskunst ist also eine Kunst, die unabhängig davon ist, wo und wie wir die Weihnachtstage verbringen. Allein oder mit anderen, mit viel oder mit wenig Besuch. Sie hat auch nichts mit Geschenken und Kerzen oder mit Weihnachtsbaum und Weihnachtsschmuck und Weihnachtskrippe und Weihnachtsgebäck zu tun. Die Weihnachtskunst hat etwas mit unserer Ausrichtung zu tun, mit unserer Ausrichtung auf das Eigentliche, mit unserer Ausrichtung auf das, worum wir Weihnachten feiern, mit unserer Ausrichtung auf Jesus. Dass wir uns in diesen Tagen, die oft so voll sind und turbulent sind, Zeit nehmen zur Besinnung, Zeit nehmen, auch zur Ruhe zu kommen und die Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen. Und um es noch einmal mit Nachtenhöfers Worten zu sagen, dass wir uns von Jesus, der Weihnachtssonne, bestrahlen lassen. Ein anderer Liederdichter gibt uns den Rat: Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Was für ein Trost für die vielen Einsamen, die niemand haben. Aber sie dürfen es doch mit Jesus Weihnachten feiern. Das ist das Allergrößte. Ich habe gedacht, ob das nicht zumindest für eine stille Stunde immer mal wieder auch eine Option für uns sein könnte. Und dann ist mir noch etwas anderes aufgefallen, was Nachtenhöfer am Herzen lag. Er wollte im Licht wandeln. Und das ist mir in dieser vierten Strophe begegnet, wo er zum Schluss sagt: Willst du genießen diesen Schein, so darfst du nicht mehr dunkel sein. Willst du genießen diesen Schein, so darfst du nicht mehr dunkel sein. Nachtenhöfer wollte im Licht leben. Und das möchte ich mir aus diesem Lied auch für mich mitnehmen. Dieses Leben im Licht, dieses Leben als ein Kind des Lichtes mit unserem Herrn. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, hab so von ganzem Herzen Dank, dass du als das Licht in diese Welt gekommen bist. Und dass du gesagt hast: Wer an mich glaubt, der wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Danke, Herr, dass wir dieses Licht erfassen und erkennen durften und dass du es hell gemacht hast in unserem Leben und immer wieder neu hell machen willst, wenn irgendeine Dunkelheit in unser Leben hineingekommen ist. Danke, Herr, dass wir dich aber auch bitten dürfen für die vielen, die dich noch nicht kennen. Lass doch dein helles Licht auch in ihr Leben hineinfallen. Lass sie erkennen dürfen, die vielen traurigen, verirrten, hoffnungslosen Menschen, dass du das Licht bist, auch für ihr Leben. Und wir danken dir so von ganzem Herzen, dass du uns auch durch solche Lieder und durch solche Lebenszeugnisse immer wieder ermutigst und stärkst. Und so geh du auch mit uns in die vor uns liegende Woche. Lass uns in unserer Umgebung solche Lichteskinder sein, die andere auf dich aufmerksam machen. Und danke, Herr, für alle Freundlichkeit und Güte, die du uns erfahren lässt, auch in dieser Weihnachtszeit. Amen.